Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Heute geht es um den Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Da gibt sich schon mal die Frage, was ist der Unterschied zur Lendenwirbelsäule, was ist gleich? Und man muss klar feststellen, die Halswirbelsäule ist deutlich beweglicher als die Lendenwirbelsäule und dadurch auch anderen Belastungen ausgesetzt. Und da haben wir den besonderen Fall, dass häufig das Kinn auf die Brust genommen wird. Der Klassiker ist eben die Benutzung des Handys, aber auch der Bildschirmarbeitsplatz. Und wenn wir länger in solch einer Position verharren, dann sind auch die Bandscheiben dauerhaft unter Druck. Und so eine Bandscheibe funktioniert auch ein bisschen wie ein Schwamm. Das heißt, Schlacke, also Stoffwechselendprodukte, werden beim Zusammendrücken ausgeschieden. Und wenn wir die Bandscheibe entspannen, entsteht ein leichter Sog und es können neue Nährstoffe und Sauerstoff aufgenommen werden. Also diese ständige Beweglichkeit, das Ausdrücken und wieder Entspannen ist notwendig, damit die Bandscheibe gut in der Funktion bleibt. Bleibt sie längere Zeit in einer gedrückten Position, dann droht eben eine Minderversorgung der Bandscheibe. Das führt dann dazu, dass die Bandscheibe austrocknet, an Elastizität verliert, spröde wird, ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass bei bestimmten Bewegungen, wenn eh schon ein kleiner Schaden da ist, dann wiederum der Faserring einreißt und Bandscheibengewebe austritt. Das Bandscheibengewebe kann in unterschiedliche Regionen austreten. Es kann einerseits lateral, das heißt seitlich austreten und dadurch auf einen Nerven drücken, ähnlich wie eine Lendenwirbelsäule. Und dann haben wir halt Schmerzen im Arm. Aber die Bandscheibe kann auch mittig austreten. Das kann sie natürlich an der Lendenwirbelsäule auch. Aber an der Halswirbelsäule, wenn die Bandscheibe mittig austritt, dann trifft sie auf das Rückenmark. Das ist dann schon sehr problematisch, da natürlich Schädigungen des Rückenmarks zu drastischen neurologischen Ausfällen führen können. Sie können zu einer Gangunsicherheit führen, aber auch bis zu einer Querschnittslähmung. Besonders wenn das zum Beispiel im Rahmen eines Auffahrunfalls oder ähnliches passiert, wo große Krafteinwirkungen auf die Bandscheibe treten und vielleicht schon ein Vorschaden da war. Die Diagnostik erfolgt natürlich ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule. Das heißt, wenn der Patient entsprechende Beschwerden hat, dann kommt er zum Arzt und der Arzt führt natürlich zunächst die klassische Befragung durch. Wo tut das weh? Wo entsteht der Schmerz? Wohin strahlt der Schmerz aus? Geht er bis in den Unterarm? Geht er bis in die Finger? Oder ist er nur im Nacken? Gibt es ein Kribbelgefühl? Gibt es ein Taubheitsgefühl? Gibt es Kraftminderung, zum Beispiel im Bizeps oder Trizeps? Kann ich noch die Tasse heben? Und dann natürlich auch, was verstärkt den Schmerz? Bestimmte Kopfbewegungen. Aus dieser Befragung ergibt sich dann auch schon ein gewisser Verdacht über die Möglichkeit des Bandscheibenvorfalls und über seine Lokalisation. Wenn eben die Befragung abgeschlossen ist, dann wird natürlich auch die Untersuchung durchgeführt. Und bei der Untersuchung wird natürlich in erster Linie auch auf das Gangbild geachtet, weil eben diese mittig gelegenen Bandscheibenvorfälle mit eventuellem Druck aufs Rückenmark deutlich das Gangbild beeinträchtigen können. Das wird vielleicht kleinschnittig, es wird unsicher. Und dann erfolgt natürlich auch die Prüfung der Beweglichkeit des Kopfes, gibt es Bewegungseinschränkungen, gibt es Blockaden, gibt es bestimmte Positionen, die eine Schmerzausstrahlung hervorrufen. Dann werden natürlich die entsprechenden Muskelkraftgrade überprüft, ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule. Man überprüft die Reflexe und man überprüft natürlich auch eben das Gefühl. Wenn sich durch diese klinische Untersuchung der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall erhärtet, dann erfolgt ebenso wie an der Lendenwirbelsäule die Indikation für eine Kernspintomographie, damit man dann auch wirklich sehen kann, wo ist eventuell ein Bandscheibenvorfall und welcher Nerv ist eingeklemmt oder geht es sogar um das Rückenmark. Und auch dort gilt es natürlich, die Bildqualität hochzuhalten und gerade an der Halswirbelsäule, wo die Strukturen ja schon nochmal kleiner sind als an der Lendenwirbelsäule, ist es besonders wichtig, in kritischen Situationen auch wirklich 1 mm Schichten durchzuführen und dann auch eine sogenannte MPR, das heißt diese multiplanare Rekonstruktion, über die ich bereits an der Lendenwirbelsäule gesprochen habe, wo man eben die Möglichkeit hat, sich die verschiedenen Schnittebenen selbst auszusuchen und dadurch die genaue Lokalisation des Bandscheibenvorfalls in Bezug zu den Nerven und auch in Bezug zum Rückenmark. Wenn wir nun in der Kernspintomographie den Bandscheibenvorfall bestätigt haben, ergibt sich dann auch wiederum die Frage, was tun? Und im Prinzip gelten die gleichen Richtlinien wie an der Lendenwirbelsäule. Das heißt, wenn jetzt keine schweren neurologischen Ausfälle vorhanden sind, wenn das Gangbild in Ordnung ist und keine schweren Lähmungen vorhanden sind, dann würde man natürlich zunächst wiederum das konservative Vorgehen bevorzugen. Das heißt, man macht eine Schmerztherapie und verschafft dem Körper Zeit, eben diese Wunde im Inneren des Körpers zu beseitigen. Weil es ist wie bei der Lendenwirbelsäule, der Bandscheibenvorfall löst einen Alarm aus, und es werden entsprechende Signale ausgesendet, die die Immunzellen, die normalerweise ja im Blut umherwandern und darauf warten, irgendwo auszutreten und eine Reparatur vorzunehmen, die nehmen diese Signale wahr, dann wandern sie eben an den Ort des Geschehens und führen dann entsprechende Reparaturen durch. Und das bedeutet, sie versuchen, den Bandscheibenvorfall aufzulösen und dann eben abzutransportieren. Die Therapie erfolgt hier auch leitliniengerecht. Und die bereits an der Lendenwirbelsäule erwähnte Leitlinie zur konservativen, operativen und rehabilitativen Versorgung von Bandscheibenvorfällen gilt für die Halswirbelsäule genauso wie für die Lendenwirbelsäule. Somit ist die Therapie der Wahl zunächst auf die Beseitigung der Schmerzen konzentriert und dies kann ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule natürlich zunächst mit entsprechenden Schmerzmedikamenten erfolgen. Und das sind in erster Linie die nichtsteroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen, Acoxia. Aber auch hier sind natürlich wiederum die Nebenwirkungen zu beachten. Man kann die Medikamenten auch koppeln mit Paracetamol und Novalgin. Man sollte aber auch da eben wiederum auf die Nebenwirkungen und Kontraindikationen achten. Auch bestimmte Entspannungstechniken zur Muskelentspannung, Physiotherapie, Massage, Osteopathie, alles Möglichkeiten, um eben lokal auf den Schmerz einzuwirken und letztendlich dem Körper wieder Zeit zu geben, das Problem zu beseitigen. Auch an der Halswirbelsäule gibt es die Möglichkeit der sogenannten PRT, also der periradikulären Therapie, das heißt der Spritze direkt an den Nerven. Aber das ist an der Halswirbelsäule deutlich schwieriger als an der Lendenwirbelsäule. Warum ist es schwieriger? Weil an der Halswirbelsäule ist die Zugänglichkeit zu dem Foramen deutlich schwerer. Es sind Gefäße im Weg. Das Foramen ist sehr weit lateral, sodass man sehr seitlich punktieren muss. Die Sichtbarkeit im Röntgen ist nicht so einfach darzustellen, sodass bei dem sogenannten transforaminalen Zugang von vorn häufig dann doch auf das CT zurückgegriffen wird, wo man eben besser die vaskulären Strukturen, also die Gefäße sieht, auch besser das Foramen sieht und dann auch risikoärmer punktieren kann. Aber natürlich haben wir auch hier die Nachteile des CTs mit einer höheren Strahlenbelastung und dass wir dann immer punktieren, rausgehen müssen, dann das Bild machen und dann uns anschauen, wie die Lage der Kanüle ist und dann entsprechend korrigieren. Auch hier ganz wichtig ist die Kontrastmittelgabe, um wirklich den Abfluss sicherzustellen und auch eben eine intravasale Lage der Kanüle auszuschließen. Es gibt auch die Möglichkeit der Punktion von hinten, das heißt, der Patient liegt auf dem Bauch, ähnlich wie bei der Lendenwirbelsäule, aber dann kann man letztendlich nicht durch das Foramen das entsprechende Medikament bis in den Wirbelkanal hineinbringen, sondern letztendlich nur seitlich an den austretenden Nerven. Das mag für die Schmerzen durchaus ausreichen, es ist risikoärmer und es ist dann letztendlich auch unter dem Bildwandler durchzuführen. Auch eine interlaminäre Applikation ist möglich, das heißt zwischen den Wirbelbögen durch das Ligamentum flavum, aber auch das ist natürlich etwas nachteilig, da der Bandscheibenvorfall ja eher vorn ist und ich sozusagen das Medikament hinten aufbringe und dann vielleicht vom Effekt her nicht so sinnvoll. Auch hier ist es ganz wichtig, wässrige Corticosteroide zu nehmen und keine Kristalloiden, da hier, falls es doch aus irgendeinem Grund Corticosteroid ins Gefäßsystem gelangt und dann vielleicht sogar unglücklicherweise ins Arterielle, dann kann es wirklich zu schweren Komplikationen mit entsprechenden Embolien im Gehirn oder Rückenmark kommen, mit entsprechenden doch schlimmen Folgen. Wir haben an der Lendenwirbelsäule auch über die sogenannten intradiskalen Verfahren gesprochen, das heißt Verfahren, wo ich in die Bandscheibe etwas hineingebe, um diesen Auflösungsprozess des Vorfalls vielleicht zu beschleunigen. Selbst an Lendenwirbelsäule sind diese Verfahren zumindest nicht sicher etabliert, aber doch hin und wieder werden sie angewandt. An der Halswirbelsäule sind eigentlich diese intradiskalen Verfahren komplett obsolet, weil, wie gesagt, die Strukturen viel kleiner sind. Wir haben die Nähe zum Rückenmark, die Punktionen sind deutlich schwieriger. Es gibt vereinzelt Kollegen, die mit einem Laser an der Halswirbelsäule arbeiten, aber es werden grundsätzlich keine Enzyme angewandt, auch kein Ozon. Diese Dinge sind an der Halswirbelsäule einfach mit einem höheren Risiko behaftet und dann sind in der Abwägung Risiko und Chancen dann eben doch abzulehnen. Es ergibt sich auch hier die Frage, wie lange sollte man konservativ behandeln, und auch hier gelten die gleichen Zeiten wie an der Lendenwirbelsäule. Wir gehen davon aus, dass innerhalb von 6 bis 12 Wochen ca. 80-90% der Bandscheibenvorfälle spontan abheilen, das Immunsystem das Problem beseitigt und dann letztendlich eine Heilung erfolgt. Aber wir haben natürlich auch die 10-20% der Fälle, wo eben keine Heilung erfolgt und der Bandscheibenvorfall dann eben liegen bleibt, er kann verkalken, das ganze Problem kann chronifizieren und es kann letztendlich dann immer wieder zu Beschwerden kommen und wir haben eben dieses Auf und Ab, dass es mal besser geht, mal schlechter geht und der Nerv unter diesem Druck und auch unter diesem entzündlichen Reizprozess dauerhaft leidet. Somit gibt es auch an der Halswirbelsäule irgendwann die Frage, soll man denn nicht operieren? Und auch das ist an der Halswirbelsäule schon deutlich anders als an der Lendenwirbelsäule, wo letztendlich die Standardoperation von hinten ist und wir eben entweder interlaminär oder eben durch den Nervenkanal Bandscheibenvorfälle entfernen. Ein Zugang von vorn für einen Bandscheibenvorfall ist eigentlich überhaupt nicht üblich. An der Halswirbelsäule ist das anders. Es gibt halt die Vorfälle, die seitlich, lateral gelegen sind und diese lateralen, seitlichen Vorfälle kann man natürlich wie bei der Lendenwirbelsäule auch von hinten operieren und dies kann man natürlich auch dann endoskopisch machen. Das ist natürlich wie an der Lendenwirbelsäule sehr schonend und es gibt für die Halswirbelsäule sogar noch kleinere Endoskope, kleinere Instrumente, da, wie gesagt, die Strukturen einfach kleiner sind und man möchte das eben so klein wie möglich halten, damit letztendlich keine Umgebungsprobleme auftreten. Aber wie gesagt, das ist nur bei diesen seitlich gelegenen Bandscheibenvorfällen möglich, wo ich ohne das Rückenmark zu berühren an diesen Vorfall herankomme. Wenn der Vorfall weiter mittig gelegen ist und vielleicht Druck auf das Rückenmark ausübt, dann kann ich diesen hinteren Zugang leider nicht mehr nehmen und ich muss den Bandscheibenvorfall von vorn entfernen. Und von vorn bedeutet, dass ich ja erstmal die gesamte Bandscheibe entfernen muss, um überhaupt an diesen Vorfall ranzukommen. Das ist im Prinzip möglich, aber ich habe dann letztendlich ja eine Lücke, ein Loch, das ich dann wieder beseitigen muss. Das heißt, ich benötige ein Implantat. Und bei den Implantaten gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Ich kann ein bewegliches Implantat nehmen, eine sogenannte künstliche Bandscheibe, oder ein starres Implantat, einen sogenannten Cage, der dann zu einer Versteifung führt. Prinzipiell würde man natürlich eine künstliche Bandscheibe vorziehen, da diese künstliche Bandscheibe eben die Beweglichkeit der Halswirbelsäule erhält. Aber das ist nicht immer uneingeschränkt möglich. Es hängt einfach davon ab, wie groß ist bereits der Schaden der Bandscheibe und wie viel Beweglichkeit besteht noch. Weil man kann Beweglichkeit nicht wiederherstellen. Wenn bestimmte Versteifungsprozesse bereits eingetreten sind, weil der Vorfall schon länger bestanden hat und chronifiziert ist, dann kann man eben eine künstliche Bandscheibe nicht mehr verwenden und man muss dann eben auf diesen Cage zurückgreifen, dann die Versteifung des Segments vornehmen. Auch das ist nicht unbedingt immer nur mit Nachteilen verbunden, denn unterm Strich wird dies in den Leitlinien sogar als die Standardprozedur angesehen, weil es damit die größten Erfahrungen gibt. Das wird bereits seit vielen Jahrzehnten angewandt. Mit guten Ergebnissen, aber auch mit zusätzlichen Problemen. Und das zusätzliche Problem lautet die sogenannte Anschlussdegeneration. Das heißt, dadurch, dass ich ein Segment versteife, habe ich mehr Belastung auf den Nachbarsegmenten, dem Segment darüber und dem Segment darunter. Und das muss mehr eben Last aufnehmen. Und wenn eben die Belastung der Bandscheiben größer ist, und wir haben das ja vorhin bereits festgestellt, dass die Bandscheibe eben gut ernährt werden muss und immer halt diesen Prozess des Zusammendrückens und Ausdehnens braucht. Und wenn eben durch höheren Druck die Bandscheibe in bestimmten Positionen verharrt und dann nicht mehr richtig versorgt und entschlagt wird, dann schreitet die Degeneration voran und ich bekomme dann innerhalb eines Zeitraums wiederum ein Problem in der Bandscheibe darunter und darüber. Und weil das wirklich nicht so selten ist, hat man eben diese künstlichen Bandscheiben eingeführt, um das Problem zu umgehen, beziehungsweise um zu verzögern, weil auch diese künstlichen Bandscheiben können versteifen, können verknöchern und dann haben wir natürlich das Gleiche, als ob wir einen Cage implantiert haben und auch trotz künstlicher Bandscheibe kann eine Anschlussdegeneration erfolgen, weil eben diese künstliche Bandscheibe nicht so funktioniert wie unsere eigene. Trotzdem ergibt sich die Frage, wie kann ich feststellen, ob eine künstliche Bandscheibe implantiert werden soll oder ein Cage? Und normalerweise macht man dazu Röntgenfunktionsaufnahmen. Das heißt, ich mache Aufnahmen in Bewegung mit Kinn auf Brust und dann Kopfüberstreckung. Und dadurch kann ich ganz gut beurteilen, wie ist der Bewegungsumfang der gesamten Halswirbelsäule. Und dann natürlich auch, wie ist der Bewegungsumfang in dem geschädigten Segment. Und es sollte auf alle Fälle eine deutliche Restbeweglichkeit im geschädigten Segment da sein, idealerweise minimal 5 Grad und auch die Resthöhe sollte 50% oder mehr betragen. Und es sollten möglichst wenig sogenannte Knochenanbauten, Osteophyten vorhanden sein, die eben als Abstützreaktion fungieren und auch schon dann das Risiko der Versteifung der künstlichen Bandscheibe bewirken können. Auch muss ich mir anschauen, die Gelenke, also die kleinen Wirbelgelenke, da sollte auch nicht zu viel Arthrose vorhanden sein, weil natürlich ein arthrotisches Gelenk erstens bei zu viel Beweglichkeit auch schmerzen kann und andererseits auch die Beweglichkeit an sich hemmen kann. Also mit den Röntgenfunktionsaufnahmen habe ich ein gutes Tool, um ihn festzustellen, ist es sinnvoll, eine künstliche Bandscheibe zu implantieren oder greife ich doch lieber zu der Standardmethode mit dem Cage. Auch nach der Operation an der Halswirbelsäule ergibt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und auch hier hängt es ein bisschen eben von der angewandten Operationstechnik ab. Das heißt, habe ich von hinten operiert, dieses minimalinvasive Entfernen nur des Vorfalls, ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule, dann kann man natürlich frühzeitig mobilisieren. Man empfiehlt aber auch, oder ich empfehle auch für 3 bis 6 Wochen das Tragen einer Halskrawatte, um eben diese kyphotische Fehlstellung zu vermeiden, dass eben der Patient sein Kind auf die Brust nimmt, weil er es hinten operiert. Manchmal entwickelt man dadurch so eine leichte Zwangshaltung. Und wenn eben das Kind zu lange auf der Brust steht, dann kann es auch passieren, dass eben die vorderen Strukturen vielleicht ein bisschen sich verkürzen, die Muskeln sich verkürzen und dann so eine kyphotische Fehlstellung sich etabliert. Deshalb ist es sinnvoll, halt die Halswirbelsäule rechtzeitig zu bewegen und auch durch so eine Halskrawatte eben mehr in der Lordose zu halten. Wenn ich ein Cage implantiert habe, ist auch so die Frage, ob ich mal für eine kurze Zeit eine Halskrawatte anlege, also auch für 3 Wochen, um ein Verrutschen des Cages zu verhindern, eine gute Primärstabilität zu gewährleisten und eben auch ein bisschen den Druck vom Cage zu nehmen. Bei den künstlichen Bandscheiben empfiehlt man auch eher eine frühzeitige Mobilisierung, weil wir wollen, dass die Bandscheibe sich bewegt und nicht einsteift. Und dann kann man schon unter physiotherapeutischer Kontrolle frühzeitig mobilisieren. Ja, nun kommen wir zum Schluss. Und am Schluss machen wir natürlich gerne eine Zusammenfassung. Wir haben jetzt über die Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule gesprochen, auch im Vergleich zur Lendenwirbelsäule. Und man muss eben feststellen, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt, aber auch Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir an der Halswirbelsäule nicht so einfach eine PAT, das heißt eine Umspritzung des Nerven, durchführen können, da wir dort wesentlich kompliziertere anatomische Verhältnisse haben. Und deshalb auch die Punktion häufig unterm CT durchgeführt wird, da man da besser die Gefäße darstellt. Und wenn man diesen sogenannten transforaminalen Weg, also durch den Nervenkanal, punktieren möchte, dann geschieht es von vorn, während eben von hinten nur eine Umspritzung des austretenden Nervens möglich ist, ohne dass man direkt etwas in den Wirbelkanal hineinbekommt. Ein weiterer Unterschied bezieht sich auf die Operationstechniken und der Unterschied resultiert in erster Linie daraus, dass wir an der Halswirbelsäule das Rückenmark haben und dadurch nicht uneingeschränkt von hinten an bestimmte Vorfälle reingehen können, vor allem eben an die mittigen. Während eben an der Lendenwirbelsäule auch die mittigen Bandscheibenvorfälle unkompliziert von hinten operiert werden können, ist dies an der Halswirbelsäule nicht möglich. Da muss man eben den Zugang von vorn wählen. Und wenn man eben den Zugang von vorn wählt, dann wird eben die gesamte Bandscheibe entfernt, um eben an den Vorfall ranzukommen, der hinten ist. Und wenn ich die gesamte Bandscheibe entfernt habe, dann muss ich mir Gedanken machen, was mache ich da jetzt hinein? Und da gibt es eben die Möglichkeit, entweder ein Cage, das heißt ein starres Implantat, oder eben eine künstliche Bandscheibe, das heißt ein bewegliches Implantat. An der HWS ist es dann eben entweder von vorn oder von hinten in Abhängigkeit von der Lokalisation des Vorfalls. Und wenn wir von vorn operieren, dann ergibt sich eben die Frage des Implantats. Neben dem strukturierten Vorgehen gemäß medizinischer Leitlinien besteht auch an der Halswirbelsäule bei entsprechenden Indikationen die Option, vor allem eben bei diesen lateralen Vorfällen, früher endoskopisch einzugreifen, um eben das Problem zügig zu beheben und dann den Patienten einer physiotherapeutischen Nachbehandlung zuzuführen und eben den Weg frühzeitig zu ebnen zurück zum Job, back to action, back to sports und für viele auch back to competition. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.